Für mich heißt Leadership ganz klar Verantwortung übernehmen. Und mit der Verantwortung und der Macht, die man meistens auch in diesen Positionen hat, dann das Richtige zu tun. Wenn du bei uns bist, können wir uns um deine finanzielle Gesundheit kümmern, das heißt um das Gesamtpaket, weil wir auch alles anbieten. Such dir ein Team, wo Leute sind, die nicht nur ticken und denken wie du. Das ist, glaube ich, würde ich jeder Führungskraft mitgeben und zu sagen, versuch dich nicht zu klonen. A, funktioniert es nicht und B, brauchst du auch andere Impulse. Ich habe schon einmal einen ganz anderen Zugang, vielleicht mal so, du arbeitest zu viel. Ich sage, nein, das ist nicht Arbeit, das ist das, was ich tue aus Überzeugung und auch wirklich gern tue.
Hey Leute, es ist Mittwoch, es ist Zeit für die Ali Malocci Show. Heute vor unserer Linse oder vor unserem Mikrofon Gerda Holzinger-Burgstaller. Sie ist CEO der Ersten Bank. Und für viele Menschen ist sie eine Ausnahmeerscheinung, weil wir immer noch in einer Welt leben, in der Frauen gerade in der Bankenwelt oder überhaupt in CEO-Positionen eher zur Ausnahme gehören. Aber das wollen wir verändern. Und auch diesmal freut es mich wieder, dass Google unser Partner ist. Google und die Ali Malocci Show haben sich zusammengetan, um einfach zu sagen, das Thema Frauen im Bereich Tech und Leadership gehört viel mehr vor den Vorhang. Und auch diesmal ist mein Co-Host wieder die wunderbare Christine Antlanger-Winter, ihres Zeichens Österreich-Geschäftsführerin von Google. Freut euch auf das Gespräch. Es geht um Leadership, es geht um das Thema Diversity Management und die Frage, kann man Vielfalt eigentlich überhaupt managen oder nicht? Viel Spaß bei der Folge.
Liebe Gerda, mich würde total interessieren, was du von dem Begriff Female Leadership hältst oder was deine Gedanken dazu sind.
Ich starte mal mit dem leichten Teil, nämlich mit Leadership, und dann überlege ich mir, was weiblich daran ist. Für mich heißt Leadership ganz klar Verantwortung übernehmen. Und mit der Verantwortung und der Macht, die man meistens auch in diesen Positionen hat, dann das Richtige zu tun. Und eine ganz klare Rolle, die vielleicht jetzt so nicht in den Lehrbüchern stehen würde, aber ich immer als extrem positiv wahrgenommen habe bei meinen Chefinnen und Chefs der Vergangenheit und ich mir wirklich jeden Tag vornehme, ist, gute Laune zu verbreiten. Das ist, finde ich, Teil meines Berufs. Und unabhängig davon, auch wenn man sich das vornimmt, es hilft auch, man bekommt dann einfach gute Laune. Und ich bin fast eine notorische Optimistin, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber das, glaube ich, gehört auch zu Leadership dazu, Mut machen, wirklich immer auch das Positive zu sehen, den Blick nach vorne, die Lösung zu suchen. Das ist sicherlich das was ich mit Leadership verbinde. Und der weibliche Teil, ich weiß nicht, ob es einen weiblichen und einen männlichen gibt. Es gibt, glaube ich, einen guten und nicht so guten. Manche Attribute sind vermeintlich weiblich, sagt man immer, haben alle schon gehört. Ich weiß nicht, wenn man Dritte fragt, ob ich jetzt einen weiblichen Leadership-Stil habe. Ich bin mir nicht so sicher. Mir ist wichtig einerseits Sachorientierung. Also das ist sicherlich was für mich ein Fokus ist. Es geht immer um die Sache. Wenn man diskutiert, und das kann auch durchaus kontroversiell sein, und das ist auch gut so, da geht es aber um die Sache und nicht um die Person. Und wenn es um die Person geht und um das Persönliche im Unternehmen, in der Beziehung zu den Mitarbeiterinnen, ist es sicherlich einerseits das Mutmachen und der Optimismus, der dazu gehört. Also ich glaube, das sind die Dinge, die mir dazu einfallen. Aber gleich so eine schwierige Frage als Erste.
Das geht jetzt so die ganze Zeit lang, so 60 Minuten. Du hast vorher gesagt, beim Thema Leadership gibt es auch immer viel Macht dazu und die sollte man einsetzen, um das Richtige zu tun. Woher weißt du, was das Richtige ist? Also woher weiß man das im Leben? Was ist das Richtige? Weiß man es überhaupt am Anfang, wenn man die Entscheidung trifft oder immer im Nachhinein?
Ich glaube, das Richtige zu tun, also ich glaube, es gibt schon so ein Grundgerüst an Werten, die man hat oder für die jede Person steht, wo man für sich einordnen kann, was ist richtig, was ist falsch. Also ich glaube, so die ganz klaren Linien links und rechts, die kann man schon einmal abstecken. So, das ist richtig, das ist falsch. Ist es dann genau das Richtige zur genau richtigen Zeit oder ist das immer das Optimum, das man entscheidet, stellt sich oft auch erst im Nachhinein heraus. Ich glaube, das, was die der Auftrag ist oder die Sorgfalt einer guten Führungskraft ist zu sagen, ich hole mir alle Informationen, die man braucht, damit man eine gute und richtige Entscheidung treffen kann. Also faktenbasiert, versuchen alle Dinge mit einzubeziehen, nicht jetzt manche Aspekte außer Acht zu lassen. Wenn man sich alle Dinge einholt und vielleicht auch einmal um Rat fragt, Experten fragt. Also ich finde, das ist auch ein wirklich wichtiger Bestandteil. Man muss nicht alles selber wissen, dann Gott behüte, ich weiß bei Weitem nicht alles, was in meiner Bank passiert. Aber ich weiß, wenn ich frage. Und ich weiß, dass ich fragen kann und dass ich fragen muss. Und ich glaube, wenn man diese Komponenten zusammennimmt, dann hat man alle Ingredienzien für eine gute und richtige Entscheidung. Und dann muss man hin und wieder auch einfach Glück haben, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Spannend. Stehst du manchmal auch vor dieser Frage, eine schnelle Entscheidung oder alle Dinge abzuwägen? Das ist ja auch oft so ein bisschen das Thema.
Ja, natürlich. Also ich glaube, im täglichen Jobleben hat man wirklich viele Entscheidungen, die man trifft. Minute für Minute, Stunde für Stunde. Und ich glaube, viele Entscheidungen des täglichen Lebens kann man auch sehr schnell treffen, ohne drei Runden zu drehen. Ich glaube, die großen Dinge und die großen Entscheidungen, da muss man auch wirklich schauen, dass man alle Dinge, Parameter berücksichtigt, auch schaut, was ist da draußen los, wie geht es anderen damit, was heißt meine Entscheidung für andere Personen, was heißt meine Entscheidung natürlich primär fürs Unternehmen, aber natürlich, was heißt für meine Mitarbeiterinnen, was heißt für meine Kunden, alle Stakeholder irgendwie da mit zu bedenken, das geht. Glaube ich, manches hat man dann auch irgendwann einmal relativ schnell quasi parat. Andere Dinge, das muss man sich einfach auch herausnehmen und auch die Zeit herausnehmen. Ich glaube, man darf auch einmal sagen, ich weiß es nicht und ich denke darüber nach. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es heute auch noch sagen, aber ich glaube, das ist auch ganz ehrlich.
Ja, weil du vorher auch gesagt hast, du bist ja auch nicht sicher. By the way, ich bin mir auch nicht sicher, ob es klar weibliche und männliche Leadership-Qualitäten gibt. Das ist mein, ja genau, ich bin kein besonderer Freund davon zu sagen, Frauen sind so, Männer sind so. Also ich glaube, es gibt viel mehr Faktoren, die unterschiedliche Persönlichkeiten ausmachen. Aber diese Diversität, also eben diese unterschiedlichen Sichtweisen, ist das etwas, das habe ich jetzt auch rausklingen gehört bei dir, wo du sagst, wie wirkt sich das auf verschiedene Personen aus? Ist das etwas, was du in deinem Management-Team auch bewusst versuchst umzusetzen? Ich glaube, ihr habt euch ja auch als Bank Ziele gesetzt. Wie geht's dir da damit? Fällt dir das leicht? Ist das etwas, wo es einfach Hürden gibt? Das wäre total spannend aus deiner Sicht da mehr
zu erfahren. Ich glaube, diese Diversität und diese Vielfalt, die es braucht, um gute Entscheidungen zu treffen, die haben wir oder versuchen wir wirklich zu fördern und zu forcieren im Unternehmen. Im Vorstand haben wir es schon geschafft, da sind wir wirklich 50-50, was einmal männlich und weiblich anbelangt. Auch unterschiedliche Altersgruppen vertreten, auch ein bisschen ein anderer Background. Das hilft extrem und das merkt man auch in der Diskussion. Jeder hat einen anderen Zugang, für jeden ist vielleicht auch da und dort was anderes selbstverständlich und dann kommen einfach dann die besten Diskussionen und auch die besten Lösungen und Entscheidungen raus. Das heißt, ja, ist, glaube ich, extrem hilfreich, weil man auch oft Aspekte vergisst oder nicht sieht, wenn man auch vielleicht in einer Kultur groß geworden ist, wo manche Dinge selbstverständlich sind. In einer anderen Kultur ist es ganz anders und da braucht es einfach Leute, die von dieser Kultur sind, damit man Wissen aus erster Hand ist, glaube ich, das, was wir brauchen und nicht dann Annahmen, Mutmaßungen, wie das wer sehen könnte, sondern am besten funktioniert es wirklich oft mit den Betroffenen direkt, sie zu fragen, sie zu involvieren und da den Austausch zu pflegen. Und ich glaube, das ist, was das Geheimnis von Diversität auch ein bisschen ausmacht und deswegen ist auch das sicherlich ein Punkt, der nicht mehr weggeht. Und als erste Bank tue ich mir wahrscheinlich hier besonders leicht. Wir haben es im Gründungsgedanken schon drinnen, von vor 200 Jahren. Also das ist wirklich so der Paradeauftrag für uns, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, sozialen Background und so weiter, hier wirklich Bankdienstleistungen, finanzielle Gesundheit zu fördern. Und wir müssen das natürlich auch, diese Vielschichtigkeit und Vielfalt unserer Kundinnen abbilden, im Innenleben der Bank. Das heißt, wir haben schon relativ früh begonnen, vor vielen, vielen Jahren, lange vor mir, auch bei den Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuern zu suchen, verschiedene Sprachen, verschiedene Herkunftsländer, um zu sagen, für jemanden aus diesem Land ist wahrscheinlich ein Betreuer oder eine Betreuerin aus diesem Land extrem hilfreich, weil sie die sprachlichen Hürden überwinden kann oder auch kulturelle Themen und vielleicht redet sich da leichter über Geld. Und das hat uns relativ erfolgreich gemacht. Und wir haben, ich habe jetzt extra gefragt, mittlerweile im Konzern über 50 Nationen, die wir beschäftigen. Ist natürlich jetzt konzernweit, aber auch am Campus in Wien sind über 40 verschiedene Nationen. Also ich glaube, das zeigt schon ein bisschen dieses Bild. Und das hilft.
Ja.
Ganz klar.
Ertappst du dich manchmal selbst dabei, dass du irgendwo plötzlich wieder ein Vorurteil irgendwo hast? Also ich kann es nur kurz von mir sagen, wenn man mich ansieht, weil die gerade zuhören, ich sehe aus wie diese Typen, wo man im Fernsehen ständig sagt, das sind die gefährlichen Islam-Typen. Also so schaue ich aus und ich bin in Österreich aufgewachsen. Also ich bin seit über 30 Jahren hier und ich war selber vor ein paar Jahren mal in Wien in einem Schwimmbad und habe mir gedacht, das sind viele Ausländer. Dann bin ich beim Spiegel vorbeigegangen und habe mir gedacht, oh Gott, Ali, wie redest du hier? Ja. Und ich habe herausgefunden, ich bin nicht der Einzige. Es geht allen Ausländern, die seit Jahren leben, hier genauso. Wenn man aber in so einem Umfeld ist, wo die eigenen Personen, die im eigenen Haus arbeiten, aber auch die Kunden so vielschichtig sind, so vielfältig sind, wie geht man selbst damit um, den eigenen Vorurteilen nicht manchmal aufzusitzen, gerade wenn man so eine verantwortungsvolle Position hat?
Ich glaube, indem man sich immer wieder an der Nase nimmt und daran erinnert, das ist das eine. Ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit und ich genauso wenig. Ich glaube, gerade auch in meinem Bereich und manche behaupten immer wieder, du sitzt ja in deinem Glaspalast, in deiner Blase. Und ja, das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad richtig. Ich sitze am Campus, direkt beim Hauptbahnhof, in einem wunderschönen Gebäude und komme natürlich da und dort raus, treffe Kundinnen, Kunden, diverse Termine, aber das ist eine Blase. Dessen bin ich mir bewusst. Und da dann sich das immer wieder vor Augen zu halten, zu überlegen, was sind wirklich die Bedürfnisse von Menschen außerhalb dieser Blase. Ich glaube, da muss man immer wieder hinschauen. Man muss auch immer wieder wachgerüttelt werden. Und ein bisschen hilft mir sicherlich auch mein Mann, der ist Unfallchirurg und erzählt mir aus seiner Blase, das erdet mich dann immer wieder sehr.
Wann hat die Gerda in ihrer Jugend gewusst, ich möchte zu einer Bank? Und wann hat sie gewusst, es wäre schon cool, da an der Spitze zu sein? Also wie kommt so eine Karriereentscheidung zustande? An den vielen Vorbildern wird es nicht gegen sein, an der Spitze.
Nein, es waren nicht die vielen Vorbilder und ich bin ein bisschen zurückhaltend, es zu beantworten, weil es aber trotzdem tun, wie es war. Ich hatte nie den Plan, in eine Bank zu gehen. Nie. Ich bin eigentlich, ich habe das Gymnasium besucht, Matura gemacht, dann habe ich mein Studium begonnen an der WU und habe Handelswissenschaften studiert. Warum Handelswissenschaften? Weil ich konnte mich schon damals sehr schwer entscheiden. Ich habe gedacht, was soll ich machen? Es gibt so viele spannende Bereiche, Themen, da möchte ich hin, das ist spannend. Man dachte, naja, die WU, da kann man alles machen. Das ist so breit und so vielfältig. Da musst du dich nicht gegen etwas entscheiden, sondern hast noch ein bisschen Zeit. Gut, dann bin ich auf die WU gegangen, habe mich dann studiert, habe mich dann für eine Assistentenstelle beworben, also nachdem ich dann fertig war. Und die war drittmittelfinanziert von der FMA, von der Finanzmarktaufsicht, Bankenaufsicht in Österreich. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Kontakt gekommen bin mit der Finanzmarktaufsicht, mit der Bankenaufsicht, die mir bis dahin nichts sagte. Ich wusste von Banken außer meiner Bankomatkarte und meinem Konto wirklich nicht viel. Ich sage es ganz offen. Und dann ist diese Assistentenstelle aber nicht zustande gekommen, die ist nichts geworden. Und dann hat sich die FMA bei mir gemeldet und gesagt, ja, aber wollen Sie nicht bei uns arbeiten, direkt? Und ich gesagt, Bankenaufsicht, Behörde. Und ich sagte, ja, warum nicht? Und dann bin ich in die Finanzmarktaufsicht gekommen und in den Bankenbereich. Und da muss ich schon gestehen, als ich dann dort war, kennenzulernen, was Banken machen, wie sie es machen, auch von innen. Und man sieht wirklich viel in einer Behörde. Gerade in der Bankenaufsicht hat man auch alle Banken im Vergleich. Mhm. Und das ist total spannend. Und da habe ich dann, da bin ich wirklich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also okay, wie cool eigentlich eine Bank ist, was man alles machen kann, nämlich auch in welche Bereiche man hineinwirken kann. Also man hat wirklich diesen Multiplikatoreffekt als Bank. Man kann diese Teile finanzieren, diese finanzieren. Man hat mit Privatkunden zu tun. Man ist eigentlich immer da, wenn es wichtig ist für die Menschen. Also meistens eine Bank da, weil du irgendetwas von einer Bank brauchst in den wichtigen Momenten. Und das habe ich dann spannend gefunden und dachte, ja, eigentlich das möchte ich machen. Und so bin ich in den Bankenbereich gekommen und dann habe ich mir halt die beste Bank ausgesucht und bin zur ersten Bank gegangen.
Aber wann war so der Punkt zu wissen, okay, weil das eine ist, ich gehe jetzt in einer Bank arbeiten, das andere ist zu sagen, okay, ich will jetzt quasi dort CEO werden.
Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn man mit der Einstellung irgendwo anfängt. Also wenn man dort hingeht und sagt, ich wäre Bankchef. Ich weiß nicht, ob das Geheimnis ist. Das, was ich gemacht habe, und ich habe einige verschiedene Funktionen in der ersten dann übernommen, ich habe mich irrsinnig reingehaut. Ich habe wirklich versucht, meine Dinge, die ich bekommen habe, gut zu machen. Also das war mein Anspruch an mich. Und ich glaube, das ist auch diese einerseits diese Leistung, die schon auch wirklich gesehen wird. Also da muss ich sagen, da hat mich auch sehr gefreut. Ich bin auch von all meinen Führungskräften sehr gefördert worden. Also ich glaube, da hatte ich wirklich tolle, tolle Vorbilder und auch tolle Unterstützer. Und das ist so irgendwie, ist das dann hat das dann begonnen. Und wenn man mal ein bisschen Verantwortung, einen kleinen Bereich hat, dann, und das funktioniert ganz gut, dann möchte man mehr machen und dann, ja, muss man, glaube ich, versuchen, sich das notwendige Handwerkszeug aneignen, eine Meinung haben, dazu stehen. Da bin ich überzeugt davon, das braucht es auch. Und dann auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und ein bisschen Glück haben.
Glaubst du, dass es, also das ist ja ein großartiges Vorzeigebeispiel, Vorbild, dein Weg. Glaubst du, dass wir strukturell nach wie vor ein Problem haben, dass das zum Beispiel bei Frauen nicht so einfach ist und dass wir dagegen sozusagen was tun müssen?
Ja, also ich weiß nicht, ob es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn wir die Zahlen anschauen, und Zahlen lügen nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin sehr sachorientiert und faktenorientiert, so gesehen. Schauen wir uns die Zahlen an und nein, die sind nicht gut. Das heißt, ja, wir haben ein strukturelles Problem. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin? Einerseits glaube ich schon, dass es mittlerweile auch wirklich viele Beispiele gibt, also nicht nur mich. Ja. Hier könnten einige sitzen. Und wir sind auch gekommen, um zu bleiben. Also das ist keine Zeiterscheinung, das wird nicht in 2 Jahren wieder unmodern sein und dann ist es wieder die gute alte Welt, vielleicht aus Sicht mancher, sondern das ist sicherlich eine Bewegung, die auch gesehen wird. Ich glaube auch, und da spreche ich jetzt weniger als Frau, sondern einfach als Chefin einer Bank, ich muss die besten Talente in meinen Betrieb bringen und ich gehe mal davon aus, und das belegen auch alle Studien, die ich gelesen und gesehen habe, Wissen, Talente sind normal verteilt. Das heißt, wir sollten genauso viele gute Männer haben, wie wir aber auch gute Frauen haben. Und deswegen sollten wir eigentlich irgendwo auch bei 50-50 und wenn es 45-55 ist, ich glaube, das sind dann gewisse Schwankungen, aber vom Grunde her, das muss die Zielrichtung sein und ich kann es mir als Unternehmer nicht leisten, auf so viele Talente zu verzichten. Also ich glaube, das ist eine rein wirtschaftliche Sichtweise zu sagen, ich brauche Fachkräfte, es gibt einen Fachkräftemangel, den hören wir gerade in fast jeder Branche. Das heißt, Wir haben ein sehr großes Pool an Fachkräften, ein weibliches Pool, und da müssen wir drinnen fischen. Das heißt, da glaube ich schon, dass sich jetzt einiges tut. Das andere ist natürlich, wir haben es jetzt so gemacht, wir haben ein paar so Fokusthemen auch für uns in der Erste Bank festgelegt, um zu sagen, wie kann ich strukturell drauf schauen, dass es eine bessere Vereinbarkeit gibt zwischen Familie, Beruf, dass man auch bei HR-Prozessen, und das versuchen wir jetzt auch besser zu machen, offener zu machen, vermehrt wirklich in Ausschreibungen zu gehen. Das, was traditionell, zumindest in unserem Konzern war das so, männliche Nachbesetzungen gefördert hat, waren Direktbesetzungen. Mhm. Wenn man nicht ausgeschrieben hat, sondern gesagt, okay, ich habe da einen super Kandidaten und den möchte ich dorthin setzen. Wow. Und wir schauen jetzt wirklich, gelingt uns nicht bei jeder Position, weil manche halt wirklich sehr spezifisch sind und ganz auch ein spezielles Know-how-Set brauchen, aber bei vielen haben wir gesagt, auch wenn wir gute Kandidaten haben oder auch Kandidatinnen haben, wo wir sagen, okay, die könnte das machen, dass wir zumindest aufschreiben, um auch zu sehen, wer zeigt denn auf, wer ist denn noch wirklich im Unternehmen da, weil vielfach, und das dürfte eine weibliche Eigenschaft sein, obwohl ich mich nicht darüber freue, ist, weibliche Talente mehr Einladungen brauchen als männliche Talente, um aufzuzeigen. Also das hier wirklich strukturell hinzuschauen und das zu fördern, ist einer der Schwerpunkte, ganz klar.
Hast du das auch so erlebt?
Ja, auch. Also ist nicht jede Situation ist individuell, aber wenn man es jetzt im Durchschnitt ansieht, würde ich das bestätigen. Ich habe auch den Eindruck, dass es oft mehr Abwägen gibt im Durchschnitt bei den Frauen. Gesagt, mir fallen noch viele männliche Beispiele ein. Mhm. Das ist auch generell ein Thema, das wir schon aufgegriffen haben. Ja. Wie schauen zukünftige Karrierepfade aus? Ja? Ist es nach wie vor dieses, jede Opportunity sofort zu nehmen und natürlich keine Pausen und keine Dinge entstehen zu lassen? Oder fordern einfach die nachkommenden Generationen und Talente vor allem auch ein, dass sich das Leben auch mal eine Phase geben kann, wo es nicht jetzt nach oben gibt und obwohl es diese Option jetzt gäbe, mich da weiterzuentwickeln, das passt jetzt gerade nicht für mich, vielleicht in 3 Jahren. Ja? Das ist etwas, wo, siehst du das auch oder kannst du das bestätigen?
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, es kann kommen, also wir sehen schon, aber es ist gar kein weibliches, männliches Phänomen, sondern wirklich ein bisschen auch ein Phänomen, was wir aktuell am Markt sehen, dass Leute natürlich auch so Work-Life-Balance vielleicht einen anderen Fokus haben als noch vor einigen Jahren und auch wirklich diese Life-Balance einen ganz starken Anteil ausmacht und nicht mehr klar ist, dass jeder bereit ist, eine Überstundenpauschale zu haben, jeder bereit ist, alles für die Karriere zu tun, ist heute, glaube ich, viel selbstverständlicher als noch vor einigen Jahren. Ausnahmen gibt es überall und immer, das ist ganz klar. Und das heißt, ja, wir können schon, kann ich mir vorstellen, dass wir in dieser Welt kommen und in diese Situation, ja. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich in Ordnung. Also ich glaube auch, dass man sagen kann, man muss es eben vereinbar machen mit seiner persönlichen Entwicklung, seiner privaten Situation, aber auch mit dem Berufsleben. Ich glaube, man muss aber auch dann für sich abwägen und die Konsequenz daraus ziehen und sagen, was heißt es, eine Entscheidung in diesem Bereich zu treffen, was ist dann die Auswirkung für die andere Seite? Also ich glaube, wo ich Schwierigkeiten sehe, ist einerseits eine Erwartungshaltung zu haben, über 10 Jahre in Teilzeit zu arbeiten und dann den großen Anspruch an die Karriere zu stellen, das wird nicht funktionieren. Das sehe ich nicht. Das, was ich mir sehr wohl vorstellen kann, und ich glaube, da haben wir auch schon die ersten Beispiele, zumindest bei uns gibt es eine Handvoll Beispiele, zu sagen, ich habe diese klassischen Auszeiten, sei es jetzt Karenzzeiten oder auch, ich mache eine Weltreise, Auszeit, aber die sind dann 1-2 Jahre. Ich glaube, schwierig wird es auch für ein Unternehmen, wenn das diese Periode zu lang ist oder nicht absehbar ist. Also ich glaube, dann wird es für die Karriere schwierig, 1-2 Jahre machen, dürfen keinen Unterschied machen.
Ja.
Wie schafft man es eigentlich in so einer Position, wirklich für sich immer wieder die sogenannte Balance zu halten? Also wenn dann plötzlich sowas wie Corona um die Ecke kommt oder vieles tut sich und gerade bei einer Bank ist man ja direkt verbunden mit der Gesellschaft. Also die Probleme der Gesellschaft werden automatisch die Probleme von einem selbst. Ja. Wie schafft man es für sich selbst, so die Ruhe zu bewahren, die Übersicht zu bewahren, nicht sich zu verlieren in der ganzen Arbeit, sondern auch wirklich die eigenen Kraftquellen wieder anwachsen zu lassen? Wie geht sowas? Ist das Yoga? Ist das genug Schlaf?
Nein,
weiß nicht. Ich kenne Leute, die sagen Ernährung, der andere sagt Schlaf, der andere sagt...
Wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren, aber ich glaube, das, was ich für mich herausgefunden habe, und das ist ein bisschen was, was mich stört oft in der öffentlichen Debatte, ist, dass Arbeit automatisch mit unangenehm und schlecht konnotiert diskutiert wird. Also ich habe ein bisschen ein Problem, wenn man am Freitag sich freut, dass endlich diese Arbeitswoche vorbei ist und man endlich 2 Tage Freiheit hat, so wird es oft kommuniziert, und dann ist wieder diese unangenehm dargestellte Arbeit. Und das ist für mich nicht so. Ich gehe wirklich gerne in die Arbeit. Ich sehe gern meine Kollegen. Sind alle Termine lustig? Natürlich nicht. Ich müsste jetzt lügen. Mache ich meine Arbeit total gerne und schöpfe ich auch aus der Arbeit schon wirklich viel Kraft? Ja. Und ich glaube, vielleicht auch ein bisschen dieser optimistische Zugang, den ich wähle, ich finde in fast jeder, man darf nie in jeder sagen, in fast jeder Situation wirklich auch immer was Positives. Also das ist mir gelungen, und ich habe auch in der Vergangenheit viele regulatorische Themen betrieben und behandelt und analysiert und aufbereitet. Und Regulatorik ist jetzt per se nicht super sexy, super spannend und das Highlife-Thema. Aber ich habe auch dort wirklich viele Themen gefunden, wo ich dachte, das ist genau das Richtige, das muss man tun, in die Richtung müssen wir gehen, oder das und auch dort, das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, in dem Moment, wo man Dinge gerne macht, empfindet man es auch nicht so als diese Belastung. Ja, das heißt, ich habe schon einmal einen ganz anderen Zugang, vielleicht, wenn ich sage, du arbeitest zu viel. Ich sage, nein, das ist nicht Arbeit, das ist das, was ich tue aus Überzeugung und auch wirklich gern tue. Und schon auch in einer Kombination sicherlich mit raus in die Natur, abschalten, Ruhe. Ja. Das ist dann schon dieser zweite Teil, wo ich es genieße, absolut keine Entscheidungen zu treffen. Also sehr wenige. Ich sage, okay, ich gehe jetzt einfach nur spazieren und lebe dann oft wirklich auch vor mich hin, ohne viel Planung, ohne ganz konkreten Terminkalender, da um die Zeit sein, da um die Zeit sein. Also schauen wir mal, wie das Wochenende wird, und dann ist es so. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen die andere Seite der Medaille, die ich brauche als Ausgleich.
Spannend. Ich bin da auch ein großer Fan von, wenn ich das so sagen
kann. Also auch einfach...
Dieser Ausgleich, mal dann in diese Ungeplantheit, ja, in die Spontanität gehen zu können, weil natürlich deine Rolle auch schon ein starkes Korsett, kann man dazu sagen, ja, oder einfach ist gute Takte, ne? Gute Planung. Mhm. Und dann einfach mal auch die Spontanität genießen, finde ich persönlich auch einen spannenden, also eine gute Möglichkeit, Ausgleich zu finden und wieder aufzutanken. Mich hätte noch interessiert, du bist ja in der Rolle als CEO jetzt seit...
1.1.
Wie viel Veränderung war das für dich jetzt? Du bist ja schon sehr lange in der Bank, du kennst die Bank wirklich sehr gut aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Führungsrollen. Wie viel Veränderung war dieser Schritt in diese CEO-Rolle?
Größer, als ich dachte.
Ja.
Muss ich wirklich sagen, also ich hatte davor, vor allem wenn ich die Vorstandsfunktionen vergleiche, ich hatte davor die Funktion von Risikovorstand und Finanzvorstand und jetzt eben seit 1.1. CEO. Und es ist ein Unterschied, der die Erste zu sein oder ein Vorstandsmitglied zu sein. Einerseits die öffentliche Wahrnehmung. Also jetzt bin ich Vorstand geworden Mitte 2019. Ja, das hat auch Reaktionen hervorgerufen, aber wenn ich es vergleiche mit, ich bin CEO geworden mit 1.1. und die öffentliche Wahrnehmung und die Anfragen und die Presseartikel dazu, das war dann schon einmal wirklich eine Überraschung. Also dieses öffentliche Interesse ist um ein Vielfaches höher. Also ich glaube, das habe ich komplett unterschätzt. Und auch in der Bank ist es natürlich da und dort, wird man sicherlich noch genauer beobachtet, noch genauer jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Vielleicht ist es nur subjektiv, das Empfinden, aber ja, ich glaube, es macht auch intern ein bisschen einen Unterschied. Es ist halt einfach man sticht dann halt mehr heraus und wird dann auch für viele negative Dinge verantwortlich gemacht, auch für viele gute, und für beides kann man oft nichts, aber das gehört halt dazu. Also das ist halt dann Teil des Jobs. Aber es war, glaube ich, der größte Unterschied ist wirklich diese öffentliche Wahrnehmung.
Hat man immer das Gefühl, also selber immer das Gefühl, ich bin jetzt perfekt für den Job, ich bin die richtige Person. Wir beide waren ja vor einigen Monaten bei einer Diskussionsrunde zu diesem Syndrom, wo man ab und zu dieses Hochstapler-Syndrom hat, wo man extrem gut ist in etwas, aber immer das Gefühl hat, nein, eigentlich bin ich nicht so gut und ich bin noch gar nicht dort und warum habe ich gerade diese Position? Und da haben wir darüber diskutiert damals, wir haben das alle in unserem Leben irgendwann mal, und auch der Armin Wolf hat mir mal erzählt, der war in seinem Job schon extrem weit, war schon extrem der Profi und hat immer noch das Gefühl gehabt, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so gut, wie die alle glauben. Ist das irgendwann mal im Leben vorbei, und hat man im Leben zu diesem Punkt erreicht, so, jetzt sitze ich da im Sattel und ich bin genau die richtige Person, oder hinterfragt man sich auch immer selbst, immer wieder?
Ich glaube, wenn man dieses Stadium erreicht, dann sollte man ganz dringend aufhören. Ich glaube, es braucht dieses, sich selbst zu hinterfragen, zu schauen, weiterzuarbeiten. Und das muss jetzt nicht das Extrem sein, dass man permanent an sich selbst zweifelt. Mhm. Aber ich glaube, so dieses, ein gewisser Grund, eine Grundskepsis auch sich selbst gegenüber, sich selbst nicht zu bequem werden, nicht zu sicher werden, das, glaube ich, ist durchaus heilsam. Ja? Und warum glaube ich das auch? Weil es sicherlich auch die Neugier befeuert. Ja? Wenn man, ich hätte Sorge, wenn man dann sagt, so, da bin ich richtig, dass man dann ein bisschen zu bequem wird und dann sich vielleicht bei manchen Dingen zu sicher ist. Und ja, die Grundrechnungsarten ändern sich jetzt nicht, aber ich glaube, so fast alles drumherum ändert sich. Und wahrscheinlich bin ich sogar mit meiner Aussage bei den Grundrechnungsarten jetzt nicht richtig. Jeder Mathematiker und jede Mathematikerin möge mir verzeihen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ändern sich nicht, aber alles andere ändert sich permanent. Und ich glaube, wir sind schon mit einer Welt auch konfrontiert, wo Änderungen viel schneller kommen und sich quasi dieser Turnover wird immer schneller und schneller und schneller. Da muss man sich auf neue Dinge einlassen, einstellen, immer dazulernen. Und ich glaube, mit einer selbstgerechten, hier bin ich richtig, jetzt habe ich alles erreicht, dann hat man das nicht mehr. Dann macht man das nicht. So gesehen, glaube ich, eine gewisse Skepsis und ein gewisser Zweifel dahingehend, ich möchte meine Sache immer besser und besser und besser machen. Das ist sehr heilsam.
Es gibt ja im Leadership diesen Begriff der Vulnerability, ne? Also auch Verletzlichkeit zu zeigen als Leader. Ist das etwas, was du auch bewusst anwendest? Glaubst du, dass das sich positiv auswirkt auf Teams, die man führt?
Ich glaube, man kann bewusst anwenden, nicht anwenden. Ich glaube, das, was gut funktioniert, wenn es um Teams und auch Teamführung geht, ist, wenn man sehr authentisch und ehrlich ist. Wenn das jetzt eine Seite ist, wie man ist, dann finde ich das auch gut und richtig, das zu zeigen. Sie jetzt künstlich zu erfinden, würde, glaube ich, nicht viel bringen. Ja. Ich habe den großen Vorteil, dass wirklich viele meiner Kolleginnen mich schon seit vielen Jahren kennen. Da könnte ich sowieso jetzt nicht mehr komplett verstehen. Also okay. Die würden das so von vornherein durchschauen. Und das, was ich bis jetzt, ich hoffe, hinbekommen habe, aber mir auch wirklich vornehme, ist, mich nicht irgendwie jetzt künstlich in die eine oder in die andere Richtung hier zu bewegen oder auch mich drängen zu lassen, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn man das nicht selber auch wirklich so meint, wie man das sagt und auch vorlebt. Also für mich ist das auch ganz wichtig, dass man Dinge, die man einfordert, auch selber macht. Also das, so dieses Leadership by Example, das, von dem halte ich sehr viel, weil ich kann nichts von jemandem fordern, was ich auch nicht selber machen möchte oder erfüllen möchte. So gesehen, das ist für mich wichtiger, als dann zu sagen, ist es das oder ist es Vulnerability zeigen oder nicht. Gibt es manche Themenbereiche, die mir extrem wichtig sind und das wissen auch viele Menschen, wo ich vielleicht auch mehr Emotionen als sonst an den Tag lege? Ja, klar. Das glaube ich, ist aber, zeichnet jede Person aus.
Ja. Nein. Na, weil wir jetzt bei vielen Leadership Skills waren, mich hätte noch interessiert, was dir für dein Team oder auch für die Bank generell, was glaubst du, ist besonders wichtig an Leadership Skills für Talente, die neu reinkommen oder auch Bereiche, die sich vielleicht in Veränderung befinden?
Das, was ich mir abgeschaut habe bei manchen meiner Vorgänger, war bewusst auch immer wieder Personen ins Team zu holen, die ganz anders sind als man selbst. Also ich glaube, auch das ist eine wirklich so dieses, auch vielleicht wirklich mit Charakterzügen, die man selber jetzt nicht hat oder auch sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Charakterzug, den ich suche per se oder unterstütze, aber in der Vielfalt zu sagen, ich habe Menschen, die da eine Stärke haben und Menschen, die da eine Stärke haben und das sind nicht, hoffentlich nicht die gleichen Bereiche. Das glaube ich, ist auch extrem wichtig für Führungskräfte, also dass man auch den Führungskräften mitgibt wir sollten es uns auch alle selber zu Herzen nehmen, zu sagen, such dir ein Team, wo Leute sind, die nicht nur ticken und denken wie du. Das ist, glaube ich, würde ich jeder Führungskraft mitgeben und zu sagen, versuch dich nicht zu klonen. A, funktioniert es nicht und B, brauchst du auch andere Impulse, damit man wirklich die beste Lösung findet. Das ist, glaube ich, so das Kernthema, was ich einer Führungskraft mitgeben würde. Ja, und Optimismus und gute Laune. Ja. Also das ist auch, man hat nicht jeden Tag den besten Tag, das ist ganz klar. Aber es ist nicht das Büro der Ort, wo man das auslebt. Das hat dort nichts verloren. Grundsätzlich ist man, finde ich, als Führungskraft auch, muss man versuchen, jeden Termin, jedes Meeting, das man hat, jetzt einmal so einen Rahmen zu schaffen, wo die Leute auch offen sind, gerne sind und auch respektvoll behandelt werden. Wenn da jetzt wer reingeht, von vornherein nur alle anschnauzt, wird das Meeting A nicht sehr produktiv sein und B, alle gehen dann sauer raus. Da hat niemand was davon und am allerwenigsten das Unternehmen im Regelfall. So gesehen ist es diese Versuchen, eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Ich glaube, das ist das, was ich von Führungskräften erwarte. Und das Fachliche ist, sage ich immer, eine Selbstverständlichkeit, die ich jetzt nicht nenne, das ist klarerweise ein wichtiges Thema, aber so von den persönlichen Skills, Soft Skills ist es sicherlich dieser Themenbereich und auch offen. Auch eine ganz große Selbstverständlichkeit, weil wir Diversität ja auch schon gestreift haben, ist schon ein Arbeitsumfeld für alle zu schaffen, wo ich sage, die Arbeit von jedem, von jeder Mitarbeiterin, von jedem Mitarbeiter ist gleich viel wert und es gibt hier einen Respekt und keine Diskriminierung im Arbeitsumfeld. Also das ist ein absolutes No-Go.
Ja.
Also das ist schon so der respektvolle Umgang, ganz egal wer oder wie die Person ist eine Voraussetzung.
Wenn man über Vielfalt spricht, dann sagt man ja oft am Ende des Tages geht es das Können einer Person, das Talent, die Einzigartigkeit, diese Person wie eine Art so Puzzlestück, so mit den anderen interagiert. Jetzt, wenn man selbst Karriere macht, wie entdeckt man die eigenen Stärken eigentlich? Ich frage deshalb, weil ich einfach merke, dass sehr oft mit Menschen zu tun habe, die auf ihrem Karriereweg sind, die können dir sofort sagen, wo sie nicht gut sind. Also da haben sie gleich so eine Liste. Mhm. Wenn du sie aber ansiehst und sagst, worin bist du richtig gut? So richtig, richtig gut. Dann ist immer so, weiß ich nicht, da kann ich das jetzt sagen, weiß ich nicht, ich will ja nicht arrogant wirken. Wie entdeckt man so etwas für sich selbst? Also wie entdeckt man die eigene Einzigartigkeit?
Ich glaube, Einzigartigkeit würde ich jetzt nicht sagen, einfach oder die Stärke die Stärken oder, ja. oder die Qualitäten, die man hat. Ich glaube, einerseits durch ein ehrliches Feedback, nämlich für beide Bereiche, positive und negative Eigenschaften. Und ich glaube schon, dass man mit der Zeit dann das eine oder andere entdeckt, wo man sagt, okay, in diesen Situationen, die liegen mir und manche, die liegen mir nicht. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Dinge, die man gerne macht, im Regelfall macht man auch gut. Das, es gibt zwar immer, also ich komme vom Land und da ist es immer, spielst du gerne Karten? Ja, warum lernst du es dann nicht? Das ist immer so dieser klassische Scherz, der gemacht wird. Nein, aber ich glaube schon im Berufsalltag, Dinge, die man gerne macht, da sieht man auch, dass man da eine gewisse Qualität hat, ein gewisses Händchen hat. Und auch Dinge, die man oft macht. Also ich glaube schon, dass mit einer gewissen Übung, mit einer gewissen Routine entwickelt man manche Fähigkeiten. Und so die wirklichen Stärken sind sicherlich auch ein bisschen typusabhängig. Also da gibt es Leute, die brauchen es ganz ruhig, dass sie die besten Ergebnisse erzielen. Leute, die brauchen viel Druck, viel Stress, dass was rauskommt. Also das ist dann eine Typusfrage.
Ich habe eine Frage, das ist mir vorhin gefallen. Wir leben ja in Zeiten, wo wir immer mehr merken, dass eben die Veränderung normal ist. Ja, da ist es vorher die vielleicht einige Dinge nicht, ja, wie die, ich glaube, die vier Grundrechnungsarten vielleicht nicht, aber sonst alles andere. Jetzt bei einer Bank, ja, es ist ja so, wenn ich jetzt Kunde bei einer Bank bin, dann will ich ja, dass wenn da 100 Euro auf meinem Konto liegen und ich gehe am nächsten Tag hin, stelle die Bankomatkarte rein, dann soll dort auch 100 Euro noch stehen. Das heißt, da zu sagen, ach, Fehlerkultur, Dinge probieren, ach, dann steht dort mal 90 Euro. Das geht ja nicht. Ja, so. Das ist so, wie wenn du am Flieger bist und der Pilot sagt, ah, da oben machen wir jetzt Fehlerkultur oder bei einer Operation. Wie schafft man es, zu führen mit der Diversität dieser Welt? Man sagt, wir wollen trotzdem innovativ bleiben, neue Produkte entwickeln. Wir brauchen ein Umfeld, wo auch neue Dinge entstehen können. Und wenn es ist, dass wir aufgrund des Fehlers draufkommen. Und zeitgleich aber sind wir eine Bank, auf die sich die Menschen 100%ig verlassen. Wie schafft man diesen schmalen Grat zwischen Innovation, aber trotzdem einige Dinge safe zu lassen? Und zwar beide Denkweisen nämlich
rauszuhaben. Ich glaube, es ist ein bisschen das Thema, wie man mit Fehlern und Innovationen auch umgeht. Um das Beispiel zu nehmen, ja, 100 Euro sollten 100 Euro sein, wenn du zum Bankomat gehst und abhebst oder mit dem Handy zahlst, wie auch immer du über diese 100 Euro verfügen möchtest. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, wir machen ein tolles Produkt. Wir wissen genau, der Ali, der braucht jetzt dieses oder jenes Produkt. Wir entwerfen was super innovativ. Und es geht was schief, ja, in der Innovation. Und auf einmal stehen da eben nicht 100 Euro, sondern 90 Euro. Das ist schon ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Kann ich ihn zu 100% ausschließen? Nein, zu 99, irgendwas wahrscheinlich schon, weil ich schon drei Kontrollschleifen dazwischen hatte. Mhm. Ich glaube, die kritische Frage ist aber, wenn du dann kommst und sagst, liebe Gerda, 100 Euro, nicht 99, irgendwas, und sag ich, ja, 100 Euro, tut mir leid, da ist der fehlende Euro. Ich glaube, das ist die Frage, wie geht man mit dem um? Ja? Dann auch bereit sein, diesen Fehler zu korrigieren, auszubügeln und bestmöglich damit umzugehen und daraus zu lernen und zu sagen, lieber Ali, und da hast du nicht nur einen Euro, sondern weil du einen Fehler, weil wir einen Fehler gemacht haben, kriegst du einen zweiten Euro und verwende ihn hoffentlich sinnvoll. Und ich glaube, das ist ein bisschen der eine Zugang. Jetzt 100 Euro, 99 oder 90 Euro ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber zu sagen, wie kommen wir denn zu neuen Produkten? Wie erfahren wir, was Menschen brauchen? Wo der Schuh drückt? Wie das am besten im Chart funktionieren muss, dass es intuitiv ist und so. Da gibt es nicht schwarz-weiß. Ja, es ist jetzt nicht so 100 Euro, 90 Euro, sondern sozusagen, da gibt es diesen Weg oder diesen Weg und dann übt man halt gemeinsam mit dem Kunden und sagt und redet auch mit ihm. Wie geht's dir? Tust du dir leichter, wenn du es so siehst, oder tust du dir leichter, wenn du es so siehst, und was ist der bessere Zugang? Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig, und da muss man schon ein bisschen so auch versuchen und lernen mit dem Kunden, mit der Kundin. Weil da ist es jetzt, ob ich auch über diesen Weg zu 100 Euro komme oder über diesen Weg zu 100 Euro komme, solange ich eigentlich zu 100 Euro komme, ist jetzt materiell nichts passiert. Die Frage ist, wie ist es für dich dann leichter? Wie ist es vielleicht, brauchst es du anders als du? Und du sagst, nein, ich mache es lieber über diese App, und du sagst, nein, ich mache es lieber über den Desktop, oder ich habe diese Präferenz, alles ist möglich. Ja? Und das ist auch das ein bisschen, wo wir wirklich versuchen, auch in der Bank, und ja, es sind die Bedürfnisse eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Im Regelfall sind es Finanzierungen für eine Wohnung, ein Auto, es sind Finanzierungen oder Veranlagungen, Vorsorge. Ja, ich möchte einfach für meine Pension was vorsorgen. Mhm. Also das sind halt Themenbereiche, die immer wieder kommen. Die Frage ist, wie mit welchen Produkten bedienst du diese Bedürfnisse und wo kannst du den Kunden am besten klar machen, dass das ist eine sinnvolle Option und das ist eine weniger sinnvolle Option. Die Entscheidung liegt aber noch immer bei dir. Deine Entscheidung, was du jetzt machen möchtest. Gehst du in einen Aktienfonds, gehst du in einen Immobilienfonds oder nimmst du doch nur das Sparbuch? Schlussendlich ist es deine Entscheidung. Wir können dir als Bank sagen, das Sparbuch ist vielleicht momentan nicht optimal. Schau dir an, ja, es gibt ein Risikoprofil und Themen, die man berücksichtigen muss, aber also grundsätzlich in die Richtung solltest du denken, das wäre aus unserer Sicht sinnvoll. Was wir aber auch nicht wissen, und da kommt jetzt der Risikoaspekt, wir haben nicht diese Kristallkugel für die Zukunft, leider auch nicht. Wir nicht am ersten Campus, wenn es wer andere hat, bitte bei mir melden. Das heißt, ja, kann auch unsere Einschätzung irgendwann einmal falsch sein? Ja, natürlich. Haben wir Corona vorausgesehen? Nein, in dieser Form nicht. Haben wir die Reaktionen und Movements auf den Märkten so vorhergesehen? Nein. Also es sind immer wieder Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wo wir sagen, okay, wir haben halt Annahmen, die mögen falsch, die mögen richtig sein, die sind halt von der Wahrscheinlichkeit gut dokumentiert, gut überlegt, aber halt ohne Kristallkugel ist schwierig. Und das ist so ein bisschen diese Kultur, dass man sagt, okay, man versucht im Interesse der Kundin, des Kunden das Beste zu machen. Das ist der Ansatz. Und wie man dann dorthin kommt, ist halt, da kann man ein bisschen versuchen, mit Innovationen zu spielen, mit Trial and Error auch zu spielen, zu sagen, was ist einfach, bequem, schnell. Das sind die Dinge, die wir liefern müssen. Sicher, klarerweise, Vertrauen ist ein massives Thema für uns als Bank. Aber und 100 Euro sollten 100 Euro sein, und für den sehr, sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die 100 Euro nicht mehr 100 Euro auf deinem Konto sind, müssen wir eine Lösung finden.
Weil du gerade auch die Kunden sehr hervorgehoben hast, eure Bankkunden. Und im Idealfall sind ja die 100 Euro mit einer guten Anlage schon gleich viel mehr.
Natürlich.
Ich wollte noch den Aspekt aufbringen. Ich habe das oft auch von euch, von der Bank, wahrgenommen, dass euch Finanzbildung wichtig ist. Und da komme ich auch zu diesem weiblichen Aspekt. Weil es bekommt gerade relativ viel Aufmerksamkeit oder mehr Aufmerksamkeit als zuvor, würde ich mal sagen, dass Frauen gerade in der Veranlagung, dann in der Vorsorge, wenn sie älter sind, einen Gap haben, weil sie sich zu wenig oder noch weniger als der Durchschnitt um ihre Finanzvorsorge kümmern oder sich vielleicht auch viel zu wenig auskennen. Habe ich das so richtig verstanden, erstens von der Bank? Also es war jetzt so wie ich es wahrgenommen habe. Und wie siehst du dieses Thema? Macht ihr da auch konkret was?
Ich glaube, wir müssen was machen. Also wir sehen es ganz klar in unseren Zahlen. Also das, was du angesprochen hast, ist einerseits das Ergebnis aus einer extrem hohen Rate an Teilzeitbeschäftigungen. Also ich glaube, in Österreich redet man von 47 ist richtig im Kopf, 47. Und das ist eine irrsinnige Zahl. Und da redet man nicht über Teilzeit in einem oder zwei Jahren, sondern über einen langen, langen Zeitraum. Und das ist wirklich ein Punkt, wo man wissen muss, und da kommt die Finanzbildung ins Spiel, dass man sagt, wenn man in Teilzeit arbeitet, fehlen einem dann da und dort Versicherungsjahre in dem Ausmaß. Und das führt dazu, dass meine Pensionsvorsorge oder meine Pensionsbeiträge, die ich bekomme, einfach einmal substanziell geringer sind als bei Männern in Vollzeit. Das ist einmal die eine Information, die man haben muss. Und dann, wie du richtig sagst, geht es darum, auch wenn es weniger ist, das man zur Verfügung hat, vielleicht als andere, muss man sich damit beschäftigen. Weil eben das Schlimmste, was man tun kann, wenn es um die Vorsorge geht, ist sich nicht damit befassen. Weil man kann auch wirklich mit kleinen Beträgen, schon wenn man es laufend macht, durchaus auch eine Vorsorge aufbauen. Und da gibt es viele Pläne und Unterstützungen. Und das ist jetzt in der Theorie alles sehr einleuchtend, glaube ich, also ganz einfach erklärt. Wir sehen aber, und das ist vielleicht ein bisschen ein weibliches Phänomen, dass bei Frauen das noch weniger ankommt, diese Botschaft, als bei Männern. Das ist einerseits, glaube ich, ein bisschen durchs das Rollenbild und Frauenbild geprägt, dadurch, dass man in der Vergangenheit sicherlich Finanzen waren Männersache. Mhm. Also das ist, glaube ich, von der Rolle kommend noch ein bisschen ein Thema. Und vielfach eben auch, ich habe sowieso weniger zur Verfügung, das zahlt sich nicht aus. Das ist dieser Irrglaube, den viele haben. Und wir wissen auch, dass gerade Frauen extrem konservativ sind in der Veranlagung. Was konservativ ist ja nicht schlecht per se, aber wenn konservativ heißt nur Sparbuch, dann ist das momentan einfach das falsche Produkt, weil die Inflation frisst alle Zinsen auf. Und das ist nicht nur bei der Erste Bank so, das ist wahrscheinlich bei allen Banken so, ohne dass ich jetzt die ganz genaue Zahl habe. Und da muss man wirklich sagen, welche anderen Möglichkeiten gibt es? Und da, wir haben einerseits versucht, Programme zu beginnen, weil wir gesehen haben, dass Frauen lieber von Frauen beraten werden, wenn es um die Veranlagung geht und Pensionsvorsorge und Co. Haben sie vielleicht auch weniger Hemmungen, weniger Sorge? Ich möchte es jetzt gar nicht interpretieren, es ist einfach bei der Studie herausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt versucht, speziell hier auch die Möglichkeit zu schaffen, dass wir vermehrt Kundenbetreuerinnen haben, wenn es um die Veranlagung geht. Dass sich auch, also dass man da diesen Hebel einmal ausspielt. Und wir haben aber auch gesehen, und das war eine spannende Diskussion, in unserer Bankenwelt, ich sage jetzt, Erste Bank ist vielleicht, sollte ja weiter sein, was das die Vorbildfunktion auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbelangt und ihre eigene Finanzbildung. Auch hier haben wir gesehen, dass es für Frauen ein schwierigeres Thema war als für Männer. Und das, wir haben es versucht, ein bisschen umzustellen und das ist recht gut angenommen worden. Und wir sehen es an den Zahlen, dann an den Entwicklungen danach, dass wir jetzt vermehrt auch Wertpapier-Know-how von Trainerinnen für Kundenbetreuerinnen angeboten haben. Und das wird extrem gut angenommen. Also es, das habe ich selber spannend gefunden und über diesen Hebel versuchen wir auch das zu fördern. Wir haben extremen Zustrom auch von Kundinnen, wenn es darum geht, Wertpapier-Know-how oder Trainings dazu anzubieten. Also wir haben auch immer wieder Vorträge, die wir halten und ähnliche Dinge, um auch speziell darauf aufmerksam zu machen, dass es sind auch die kleinen Beträge, mit denen man etwas tun kann. Und das Wichtige ist einfach, dass man es aktiv managt. Also man sagt, okay, man kann sich diesen Betrag pro Monat leisten und macht mit dem etwas und lasst es nicht am Konto liegen. Nicht am Konto liegen und nicht am Sparbuch. Das ist, glaube ich, so diese einfachste Regel, die man einhalten muss. Und dann muss man das richtige Produkt für sich finden. Es gibt aber wirklich auch Konservative, wo ich sage, da kann schiefgehen, kann immer was, aber da wird im Regelfall über einen sehr langen Zeitraum nicht schiefgehen und die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Vielfaches dann ist für die Pensionsvorsorge, ist wirklich gegeben und Das kann man nachweisen.
Ihr habt ja am Campus diesen, wie heißt der, Flip, glaube ich, diesen Finance Park für Schüler, Schülerinnen. Und da war ich, das war noch letztes Jahr, da war ich mal dort bei euch.
Aber wir haben Ausgang. Schon wieder offen.
Ja, und da war ich letztes Jahr dort und dann hat einer zu mir gesagt, wenn Sie wollen, ich zeige es dann kurz, dann bin ich durchgegangen. Und da habe ich gemerkt, die Schulen kommen da zwar hin in der Finanzbildung, aber de facto sind viele Dinge, die da drin passieren, haben zu tun gehabt mit dem Thema der Berufsorientierung. Ganz viel, welche Dinge kann ich in der Welt machen, auch die Beispiele, wie Geld ausgegeben wird, hat ganz viel zu tun gehabt mit der Lebenswelt der Jugendlichen. Und ist es eigentlich so, dass wenn man sich die Finanzbildung dieser Welt ansieht und wirklich dafür sorgt, dass Männer und Frauen wirklich gleich darüber wissen, wie das funktioniert, dass man eigentlich auch Menschen wirklich auf ein Leben ihrer Möglichkeiten vorbereitet? Ich habe diesen Finanzpakt so erlebt, die Kinder gehen da rein, lernen was über Geld, kommen de facto raus und merken, was sie im ganzen Leben machen können. Ist es eigentlich das, dass wenn wir die Finanzbildung überall hinbekommen, zu den Burschen, zu den Mädels, eigentlich diese ganzen Jugendlichen vorbereiten auf ein besseres Leben, weil sie dann die Zusammenhänge auch besser verstehen?
Ja, also ich glaube, das ist ja genau der Grund, warum wir das auch machen. Also ich glaube, einerseits ist es wirklich diese es ist ein extrem wichtiger Teil unseres Lebens und den vergessen wir oft, weil es nicht dieses klassische Schulfach dazu gibt. Es gibt kein Schulfach, das heißt Finanzbildung. Es gibt, glaube ich, irgendwo bei Geografie untergemengt noch diese Wirtschaftskunde hin und wieder, die vorkommt. Und wenn ich jetzt in den allgemeinen Schulen bleibe. Und in dem Sinn, es ist so ein essentieller Teil, wenn ich den richtig hinbekomme, dann habe ich einfach gute Voraussetzungen für mein Leben. Es ist, wir haben es schon oft gesagt, und es ist so, die körperliche Gesundheit ist das Wichtigste. Ich glaube, das haben wir in Corona jetzt alle noch einmal schmerzlich begreifen müssen. Aber die finanzielle Gesundheit ist das Zweitwichtigste. Und wenn ich die hinbekomme, habe ich einfach mehr Möglichkeiten und auch ein breiteres Feld und die Chance auf ein besseres Leben. Wir können nicht versprechen, dass man durch Finanzbildung das bessere Leben hat. Aber die Chance darauf, ja, ich glaube, das ist eine valide Annahme. Und das gilt für Mädchen genauso wie für Burschen. Also da geht es darum, wenn ich weiß, wie ich mit meinem Geld umgehe. Wir haben auch Finanzbildung einerseits im Flip. Wir machen das aber auch für sozial benachteiligte Jugendliche im Rahmen der zweiten Sparkasse. Und dort ist es wirklich auch so eine Schuldenprävention. Zu sagen, wie kann ich es vermeiden, hier Schuldenberge aufzubauen, wie wird aus einer kleinen Handyrechnung, wenn man die Rechnung nicht aufmacht, wenn man sie ignoriert, dann die große mit Anwaltskosten und Co. Problematik. Und wo kann ich auch optimieren mein Finanzleben? Wie kann ich mich organisieren, dass ich sage, ich gehe unter der Woche einkaufen und nicht am Sonntag zur Tankstelle, wo es einfach teurer ist und worauf muss ich achten? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Oder auch, was muss ich mir, wie rechne ich, wenn ich sage, ich möchte einmal ausziehen von zu Hause? Wie geht das? Wie viel Geld brauche ich, wenn ich auf eine Wohnung sparen möchte? Also auch für die Miete, was muss ich berücksichtigen? Es ist ja nicht nur die Miete, es kommen ja noch viele Kosten dazu. Einfach dieses Bild mitzugeben, ich glaube, ist schon wirklich ein Teil Lebenscoaching, das man da mitgibt und nicht nur reine Finanzbildung. Aber es ist einfach das Leben so eng mit den Finanzen verknüpft. Es gibt kaum Bereiche, wo man das trennen kann.
Spannend. Ich hätte noch ein Thema, da gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von der Finanzbildung, das ich dich noch fragen wollte, nämlich Technologie und Bank. Ne? Also wie sehr siehst du die Zukunft von Technologie geprägt, im Sinne auch, wenn ihr Talente reinholt oder selber Leute weiterbildet, ja, wie stark spielt der technologische Aspekt eine Rolle?
Ich glaube einmal, es gibt diesen einen Teil, wo ich sage, ein Minimum an technologischem Know-how, das ist mittlerweile so wie Autofahren, das gehört dazu, das muss man können. Oder sagen wir so wie Radfahren, um jetzt hier keine Klischees zu bedienen. Aber das heißt, man muss mit den Systemen umgehen können, die wir als Bank verwenden. Und ich glaube, da hat man einfach mittlerweile im 21. Jahrhundert eine Vielfalt an Systemen und die muss man gut und effizient bedienen können. Das heißt, so ein Minimum, das müssen wirklich alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter haben. Ich glaube, es braucht auch wirklich ein Know-how und ein Verständnis, gerade wenn es um die Vertriebsmitarbeiterinnen geht, weil ich kann einem Kunden ja nichts verkaufen in George und ihm erklären, wie toll das ist, wenn ich selber nicht weiß. Ich selber noch nie gemacht habe. Ich George anpreise und das nur aus der Theorie kenne, bin ich, glaube ich, wenig überzeugend. Also ich glaube, da wird man bei der dritten Nachfrage schon drauf kommen. Also, ups, ich weiß nicht, wie das selber geht. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich glaube auch aus der Perspektive heraus, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch unsere Kunden und wahrscheinlich unsere kritischsten Kunden. Das muss man auch mitnehmen. Und die Technologie, sage ich jetzt als Gesamtbank oder als Unternehmen, als großes Unternehmen, ist natürlich ein Riesenthema. Wir sehen hier jetzt einfach Möglichkeiten, die es in der Vergangenheit so nicht gab. Also wir können Kundenschichten erreichen, die wir sonst nie erreicht hätten im Einzelnen, in der Einzelansprache, im individuellen Kontakt. Also wir haben Möglichkeiten, Banking ganz woanders zu machen, remote zu machen, über verschiedene Kanäle zu machen. Und ihr könnt euch aus unserer Kunden jetzt aussuchen, gehe ich in die Filiale, mache ich es remote, mache ich es selber über die App oder über den Desktop. Und ganz ehrlich, es ist auch eure Entscheidung. Ich werde euch nicht als Bank sagen, ihr müsst jetzt die App nehmen oder ihr müsst jetzt in die Filiale gehen. Wer bin ich? Also das ist wirklich dieser, es ist einfach ein Angebot an den Kunden, technologisch alles, was es gibt am Markt, und es gibt halt sehr viel. Und es entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter, das auch alles anzubieten. Das heißt, das, was wir schon sehen, es ist natürlich eine Herausforderung, da immer up-to-date zu sein. Ja, weil niemand ist mehr bereit, wenn er jetzt die App verwendet, da lang zu warten, wenn etwas nicht funktioniert. Wir wissen alle, wie ungeduldig wir werden. Wir brauchen nur schauen, wenn man in der U-Bahn steht und diese Anzeige nicht geht, wann der nächste Zug kommt, werden die Leute unruhig. Wir wissen alle aus der Erfahrung, es sind nicht mehr als 3 oder 5 Minuten. Trotzdem wollen wir eigentlich diese Anzeige, dass wir wissen, es ist genau 2 Minuten oder so. Und wir verlassen uns auch auf diese digitalen Kanäle. Also das ist auch, glaube ich, von Kundenseite nicht mehr wegzudenken. Und da müssen wir natürlich up-to-date bleiben. Sind wir jetzt als Bank die absoluten Vorreiter? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, können wir auch nicht sein aus dieser speziellen Sorgfaltspflicht und Vertrauensthematik heraus, wo wir sagen, okay, wir haben schon einen echten Anspruch an unsere Sicherheit, an die Datensicherheit unserer Kunden. Also wir sagen, bei uns geht nichts raus, da kann nichts passieren, weil wir haben es 3-mal getestet. Das heißt, hinken wir so da oder dort einmal nach, weil wir es 3-mal testen, dazwischen ja wahrscheinlich schon. Aber wir müssen halt schnell dann sein, wenn wir sehen, dieser große IT-Konzern hat was Tolles entwickelt, das könnte auch für uns super sein. Machen wir eine Kooperation, können wir was übernehmen, können wir was nachbauen. Das ist einfach vom Konzept her was Gutes. Ich glaube, man muss immer schauen, was tut sich in anderen Branchen. Und das, was vielleicht der größte Unterschied ist, wenn man an die Technologie denkt, wie sehr sich das klassische Banking verändert hat. Also früher war das Banking ein ganz traditionsreiches Business und jeder hat eine Vorstellung jetzt im Kopf, wie das ausgesehen hat. Und mittlerweile vergleichen wir uns mit vielen anderen Unternehmen, die nicht im Banking tätig sind. Ja. Und mit denen müssen wir auch Schritt halten. Die tauchen halt im Internet auf und haben tolle Angebote und haben auch vielleicht Möglichkeiten technologische, die wir noch nicht haben. Und da müssen wir nachziehen. Also das ist schon eine ganz andere Wettbewerbssituation als in der Vergangenheit, wo vielleicht die erste Bank mit Raiffeisen, mit der Bank Austria, mit den Volksbanken sich gematcht hat, lokal in einer Filiale. Und jetzt ist man halt quasi im weiten, weiten Internet und matcht sich mit den Banken ohnehin, aber auch noch mit vielen anderen Anbietern, die halt Teile unseres Produktes auch anbieten. Das, was uns aber, glaube ich, schon für den Kunden extrem praktisch macht, und da versuchen wir auch als Erste hier vorne mit dabei zu sein, zu sagen, wenn du bei uns bist, können wir uns um deine finanzielle Gesundheit kümmern, das heißt um das Gesamtpaket, weil wir auch alles anbieten. Du musst jetzt nicht für jede Teilstrecke einen anderen Anbieter suchen, das vielleicht ist ein bisschen mühsam. Es gibt viele, die das machen, die lieben das irgendwie zu suchen, für jedes kleinste Detail irgendwie die Top 10 rauszusuchen, dann noch Preisvergleiche zu machen und für jedes Aspekt sich das zusammenzubauen, dieses Puzzle. Das ist aber nicht, sage ich einmal, der klassische Kunde, sondern ich oder auch viele andere hätten gern ein Gesamtpaket, wo ich sage, ja, grundsätzlich sehe ich, der Preis-Leistung ist in Ordnung und dann mag ich aber das gesamte Paket haben und mich nicht drum kümmern im Einzelnen, was kostet das, was kostet das, was kostet das, und das muss dann ineinander flutschen und passen und dann ist es gut.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, interessiert mich noch eines. Wenn man Führung heute vergleicht und Führung vor 10 Jahren, wie hat sich die Rolle einer Führungskraft am meisten verändert? Oder wird sich jetzt noch verändern?
Ich glaube, das digitale Führen ist eine neue Komponente, die wir noch lernen müssen oder die wir verstärkt lernen müssen. In der Vergangenheit war sicherlich so, dass Führen ganz stark verbunden war mit persönlicher Präsenz. Im Regelfall. Man hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. Man hat Mitarbeitergespräche gemacht am Tisch, wenn man sich in die Augen schaut. Man hat Bewerbungsgespräche gemacht am Tisch. Man konnte die Leute, wie agieren sie, was strahlen sie auch aus? Schaut das jetzt sehr entspannt, unentspannt aus? Wie gehen die Leute um? Wie sind sie? Wie reagieren sie? Ist eine ganz andere Wahrnehmung als über den Bildschirm. Und jetzt sind wir in einer Welt, wo wirklich viele Führungsaufgaben auch digital wahrgenommen werden. Das wird sich vielleicht nach Corona jetzt wieder etwas reduzieren, aber es wird nicht mehr ganz zurückgehen. Das heißt, ich glaube, Bewerbungsgespräche könnte ich mir gut vorstellen, dass es zumindest die ersten Runden vielfach digital bleiben wird, weil es natürlich für beide Seiten es extrem attraktiv macht, zu sagen, ich kann mich wo auch immer bewerben und muss nicht quer durch Europa, durch die Welt reisen, um mich dort zu bewerben. Und wenn ich in die dritte Runde komme, ja, dann fahre ich hin. Ich glaube, das ist einfach ein Zugang und auch für die Unternehmen, wenn sie sagen, okay, die ersten Runden sind digital und dann macht man eine Präsenzrunde. Das heißt, da gibt es sicherlich Dinge, Themen, die man in der Vergangenheit ganz leicht beurteilen konnte, weil jemand, wenn man gegenüber sitzt, hat man einen ganz anderen Eindruck, als wenn man sagt, okay, der ist nur digital. Ich glaube, muss man neue überdenken, neu denken. Und ich glaube schon, dass sicherlich auch, ich weiß es nicht, 10 Jahre, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn ich sage, wie war es in der Vergangenheit, führen war wahrscheinlich planbarer, als es heute ist. Also ich glaube, dass man heute einfach mehr noch mit schnellen Veränderungen, unerwarteten Entwicklungen konfrontiert wird als in der Vergangenheit. Also ich glaube, manche Dinge konnte man besser planen oder die Veränderungen haben langsamer stattgefunden, als sie heute stattfinden. Und das war natürlich auch für die Führungskräfte ein Thema oder eine Möglichkeit, wie sie agieren, wie sie planen. Und ich glaube, wir müssen nur daran denken, wie wir in großen Unternehmen oder generell, wie schnelllebig die Zeit ist. Also ich glaube, Themen, die heute aktuell sind, waren es vor einigen Monaten noch gar nicht und umgekehrt. Also es sind Dinge, die wir vor einigen Monaten besprochen haben. Und da rede ich jetzt nicht von den ganz großen Themen, klarerweise. Die sind in 3 Monaten irrelevant. Und ich glaube, das muss man auch in seinen Berufsalltag irgendwie gut integrieren können. Ich bin sehr optimistisch, dass das den meisten gut gelingen wird, aber es ist sicherlich eine Umstellung, also von dem her. Und das, was ich versuche, ganz klar, weil es sehr meinem Empfinden und auch meiner Wahrnehmung, wie kann ich Talente am besten entwickeln, entspricht, es ist schon auch ein großes Maß an Vertrauen und an Verantwortung und Selbstverantwortung. Also man sagt, okay, ich habe grundsätzlich ein Vertrauen in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel bei uns, für viele andere Banken oder Unternehmen ist das ganz komisch und unvorstellbar. Wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Es gibt keine Stechuhr. Gar nichts. Es wird nicht, also es gibt auch keine Kernarbeitszeit, sondern wir vertrauen darauf, dass die Leute ihre Arbeit machen. Sie geben sie schon, wir müssen natürlich für Arbeitszeitvorgaben entsprechend die Verzeichnisse machen, aber jetzt grundsätzlich weiß ich nicht, ob jetzt der Kollege am 9 oder am 8 anfängt und das ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Mhm. Dort, wo wir es natürlich machen müssen, weil wir als Kunden Frequenz haben, ist in den Filialen, aber ansonsten, weil es wäre blöd, wenn jetzt alle beschließen, heute komme ich später und die Kunden stehen vor der Tür, aber grundsätzlich ist schon der Zugang und den leben wir seit in der Erste Bank seit vielen, vielen Jahren und durchaus erfolgreich, deswegen war für uns auch sicherlich dieses Homeoffice zwar eine Umstellung, was die Technologie anbelangt, aber das Thema, das viele andere Unternehmen haben mit, kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen, während die arbeiten, ja, das tue ich jetzt auch schon. Also von dem her glaube ich schon, dass das auch ein bisschen ein Geheimnis ist, wenn man den Leuten was zutraut und das Gute fördert und hier auch ihnen den Respekt entgegenbringt, wird es in fast ausnahmslos, Ausnahmen gibt es immer, belohnt.
kommen wir zu unserer letzten Frage.
Wenn du magst.
Unsere letzte Frage ist, was wünschst du dir für die Zukunft als Gerda? Was wünschst du dir als CEO der Erste Bank Österreich?
Also wo setzt man die Wünsche an? Genau. Also ganz große Weltfrieden versus... ich glaube, das, was ich mir wünsche, ist, dass ich meinem Anspruch gerecht werde, dass ich zumindest die Erste Bank besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe. Ja, weil ich nicht sagen kann, genau wo soll es hingehen, was ist die richtige Strategie, was ist die falsche Strategie. Und ich habe sie schon in einem wirklich guten Zustand übernommen. Also das ist jetzt eine echte Herausforderung. Ich sage, okay, das soll noch besser werden. Das wünsche ich mir und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Zeit dafür habe, weil jetzt Corona mich schon ein bisschen aus diesem Konzept gebracht hat, was geht, bis wann, wie können wir Dinge umsetzen. Was wünsche ich mir als Erste Bank? Ich glaube, als Erste Bank wünsche ich mir, wir haben uns wirklich hohe und hehre Ziele gesetzt, ja, wenn ich jetzt an die finanzielle Gesundheit denke, auch aus dem Gründungsgedanken heraus. Und ich sage, das ist eine echte Ambition. Wenn ich das umsetzen möchte als Bank, und wir werden wirklich, wir haben schon und wir werden auch noch in der Zukunft hier weitere Schritte machen, dass wir dorthin kommen. Und ich hoffe, dass die Kundinnen und Kunden das auch so sehen und empfinden. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir in uns jetzt die super Konzepte haben und glauben, wir schaffen hier die finanzielle Gesundheit zu verbessern für Kundinnen und Kunden. Und die Kunden gehen dann irgendwie außen vorbei und sagen, interessiert mich nicht. Das ist ein bisschen, also ich wünsche, dass dieses Konzept einerseits aufgeht, aber nicht als Selbstzweck, sondern dass es wirklich diesen Mehrwert bringt, den wir uns versprechen, dass es bringt für die Gesellschaft. Also das wäre so das, was ich mir für die Bank wünsche. Und dass wir jetzt dann auch, jetzt haben wir 200 Jahre gefeiert, dass irgendjemand einmal, und ich weiß nicht sein, klarerweise, 300 Jahre feiert und sagt, ja, damals haben sie auch viele richtige Dinge und richtige Entscheidungen getroffen. Und wir gehen auf ins vierte Jahrhundert. Ich habe gesagt, es geht auf ins dritte Jahrhundert. Irgendwer nach mir sollte dann einmal sagen, es geht auf ins vierte Jahrhundert. Und vielleicht ist wieder eine Frau.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch. Ja.